Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Wie gesagt, ist natürlich bei uns auch immer, es geht immer um die Geschichte letztendlich. Ne? Also uns geht es jetzt gar nicht primär darum, wir wollen jetzt mit irgendeiner Jewelry Brand zusammenarbeiten, sondern wir wollten mit Jacob & Co. zusammenarbeiten, weil es eine Geschichte war, die wir erzählen wollten. Ja, die Geschichte von Hip-Hop-Künstlern, die in den 90ern von allen anderen Luxus-Jewelry-Brands so ein bisschen außen vor gelassen worden sind. Und er sie halt mit offenen Armen empfangen hat und sich dementsprechend halt die Beziehung mit Kanye, Virgil, Biz Markie, Notorious B.I.G. etc. aufgebaut hat. Und das fanden wir eine tolle, authentische Geschichte. Und die wollten wir über diese Kollektion erzählen.
Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist David Fischer, der Gründer des Online-Magazins Heiß Nur bei IT. David Fischer startete vor 17 Jahren einen kleinen Blog namens Heiß Nur bei IT und heute ist daraus eines der größten meinungsbildenden Online-Magazine im Bereich Streetwear geworden, mit fast 200 Mitarbeitern. Ich nenne es jetzt einfach mal Magazin, auch wenn Heiß Nur bei IT sehr viele unterschiedliche Kanäle bedient. Also Hype Culture und ohne den Hype, man könnte ja meinen, das passt nicht wirklich zusammen, aber wir sprachen eben ohne viel Hype über den Hype. Okay, sorry dafür, aber es war sehr spannend von Mr. Snob persönlich alles über seine Anfänge zu erfahren, darüber, wie er teilweise bis zu 40 Posts am Tag ganz alleine produziert hat, über die Meilensteine seiner Firma und über sein Privatleben. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify freue ich mich natürlich auch sehr. Und eins habe ich noch, denn seit ein paar Wochen kommt jeden Sonntagmorgen der Newsletter raus. 5 Tipps ohne den Hype, 3 Tipps von einem Gast und 2 von mir. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf der Website, ebenso wie den Link zu meinem Patreon-Account, wo echte Fans den Podcast unterstützen können. Und da gibt es übrigens auch noch jede Woche einen kleinen Bonus-Podcast mit einem Blick hinter die Kulissen. Du hast alles schon gesehen, angeklickt, abonniert und geliked? Okay, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit David Fischer.
Wir haben ja, was haben wir, April, gell? April 2022, um das mal festzuhalten. Ich bin bei Heiß Nur bei IT. Das heißt, die wichtigste Frage jetzt eigentlich ist, hast du schon eine von den Omega Swatch, Moon Swatches abstauben können?
Tatsächlich nicht.
Nee?
Nee. Ich habe, weil Swatch ist ein Partner von uns, dementsprechend habe ich mal kurz mit den Leuten von Swatch gesprochen, aber sie meinen dazu mir, nee, da wir machen jetzt erstmal die Stores und den Endkunden. Kein Swatch-Angestellter hat bis jetzt eine Uhr bekommen und meinten dann aber auch gleichzeitig, brauchst du aber keine Sorgen machen, weil die Uhr ist nicht limitiert,
ja,
und es
ja.
gibt genug.
Ja. Aber also wenn wir mal ganz ehrlich sind, das war ja auch gerade diese Watches and Wonders oder was,
genau.
Ist, wo die wo alle vorgestellt werden.
Ja.
Und Swatch hat doch einfach 5 von diesen Dingern produziert, damit sie es irgendwie davor hinkriegen, die zu droppen, oder?
Also wie gesagt, ich bin am Samstag, wie die Uhr rauskam, bin ich kurz am Berliner Swatch-Store vorbeigelaufen. Mhm. Also sowas habe ich selten gesehen.
Ja, das war ja wie beim iPhone-Drop. Die Leute haben ja nach der Vorschau da gepennt.
Also das war der Wahnsinn. Die standen vom Swatch-Store bis zur Gedächtniskirche.
Mhm.
Und da war stundenlang.
Mhm.
Also ich bin 3-4 Stunden, nachdem der Store geöffnet hatte, bin ich vorbei. Und da war immer noch eine Riesenschlange. Also die scheinen schon ordentlich Uhren gehabt zu haben.
Ich glaube nicht. Weil ich hab gehört, dass sie irgendwie ein paar tausend Leute vor den ganzen Stores hatten und sie haben Tickets ausgegeben und sie hatten in den Stores teilweise 200 Uhren oder so. Der Rest wurde weggeschickt dann irgendwann. Ja.
Ah, okay.
Also schon grenzwertig.
Ja, ja. Gut, aber ich glaube, es war natürlich eine gewisse Absicht, auch, glaube ich, diese Hysterie in den Stores zu haben. Und aber im Endeffekt Kudos,
ne? dass
sie das so hinbekommen haben. Es ist eine coole Idee, es ist ein schönes Produkt.
Und sie haben es geschafft, mit einer 200-Euro Plastikuhr Rolex und allen den ganzen Hype wegzunehmen.
Ganz genau.
Das ist natürlich schon eine Leistung.
Absolut. Ja. Ja, das war cool. Ja.
Aber das ist ja euer Business hier, muss man ehrlich sagen.
Darum geht's. Es geht letztendlich darum, Attention abzugreifen bei der Audience. Ne? Also interessante Wege zu finden, diese junge globale Audience von Netflix, Spotify und anderen Themen wegzubekommen und auf ganz bestimmte Produktlaunches, Geschichten zu lenken.
Mhm. Und diese Begehrlichkeiten irgendwie.
Die Begehrlichkeit kreieren, genau, dann eine gewisse Tension zu kreieren. Und das mittlerweile über ganz viele Kanäle hinweg. Natürlich primär digital und über Social Media, aber genauso im Bereich Retail. Der nächste Schritt jetzt natürlich im Bereich Web3, also dass man da wirklich über alle Kanäle kommt und die Themen authentisch einführt in den Markt.
Ja. Ja. Und du hast natürlich da auch eine erhebliche Business-Kenntnis oder wie auch immer man das gerne sagen möchte. Aber das ist alles gar nicht so mein Thema. Deswegen muss ich sagen, reden wir doch lieber was, wo ich vielleicht ein bisschen mehr connecten kann. Und das wäre einfach, wie zum Teufel konntest du an diesen Punkt kommen jemals? Wie hat das Ganze angefangen? Ich meine, ich weiß, dass du das High Nobility mit einem Blog gestartet hat.
Genau.
Aber können wir noch ein bisschen früher anfangen? Hast du dir, als du in der Schule warst, jemals träumen lassen, dass du irgendwie sowas machst?
Nein, nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich war grundsätzlich schon immer jemand, der sowohl ein gewisses geschäftliches Interesse hatte, aber auch ganz stark kreativ getrieben ist. Also das war schon immer sehr präsent, ich war schon immer sehr interessiert an Mode, an Kunst, also wirklich allen möglichen kreativen Disziplinen. Und habe aber auch über die Jahre dann gemerkt, dass ich jetzt nicht der Künstler bin und auch nicht der Modedesigner bin, aber dass ich doch eine relativ starke Meinung zu allen Themen habe und diese Meinung auch backen kann.
Aber war das schon zur Schulzeit, dass du diese Interessen hattest?
Ja, absolut. Also ganz ehrlich, solange ich denken kann, also als junger Teenager, der richtige Turnschuh, die richtige Jeans, also das waren Themen, da habe ich mich schon immer für interessiert und habe mir aber lange nicht vorstellen können, dass ich es mal schaffe, dann auch in dem Bereich zu arbeiten. Mhm. Ich habe es nicht wirklich ernst genommen, so nach dem Motto, ich werde mal in einem kreativen Umfeld arbeiten können. Ja, also beziehungsweise die Imagination ging bis zu einem Marketingabteilung XY. Mhm. Ja, also so, ja, wär cool für Nike, Adidas oder auch eine Uhrenmarke oder eigentlich fast egal, ja, in dem Sinne. Also es wäre cool, mal im Bereich Marketing irgendwann zu landen bei einer schönen großen Marke. Das war eigentlich so der Plan, in Anführungszeichen. Mhm. Aber dass ich wirklich so tief in die Mode reingehen kann und dann auch noch selbstständig, ich glaube, das hätte ich mir nicht erträumen können.
Wir sind ja wahrscheinlich ähnlich, Bauer, vielleicht bist du ein bisschen jünger. Wie alt bist du?
82.
Ah, ich bin auch 82, ja. Schau, da sind wir doch gleich. Aber das heißt ja dann in deiner Jugend, ich meine, das waren ja dann so die 90er, also ich meine, wir sind dann sehr geformt von den 90ern, das war ja viel so Hip-Hop, Grunge war ja auch eine Riesennummer. Ich bin auch all diese Phasen durchlaufen, Grunge, Hip-Hop, Skaten.
Bei mir war auch, genau, Hip-Hop und Skate waren bei mir so die großen Themen.
Ja.
Wu-Tang und wie sie alle heißen, das war voll mein Ding. Und genau, und dann über die Musik natürlich schon auch starker Einfluss aus Amerika, was Mode angeht, wie Tommy Hilfiger dann nach Europa kam.
Aber das Lustige ist mit Tommy Hilfiger, wenn ich dazu drüber nachdenke, da waren wir ja dann so, 14, 15.
Ja, 13, 14, 15 hätte ich gesagt.
Und ehrlich gesagt hatte ich da noch, irgendwie da war ja das Verhältnis zu Marken ganz, also bei mir zumindest, ein ganz anderes. Ich meine, Nike und Jordan waren halt irgendwie meine Sachen natürlich, weil ich auch Basketball mochte und so. Aber heute ist so ein Image von so einer Marke für mich viel größer als damals. Damals war das irgendwie, völlig, es gab keine Alternativen, ja, für mich. Stimmt. In meinem Kopf irgendwie. Ja. Wenn es Nike war, war es Nike und es gab, alles andere war doof. Es war von vornherein schon mal klar. War das bei dir dann auch so schon da? Oder hattest du schon von Anfang an mehr Markenbewusstsein? Das glaube ich, worauf ich hinaus will.
Ich glaube, dann vielleicht schon. Also ich war, glaube ich, dann auch doch noch ein bisschen mehr trendgetrieben, auch schon damals. Mhm. Und hatte dann so meine Air Force One-Phase und dann hatte ich meine Jordan-Phase und dann hatte ich meine New Balance-Phase.
Was man nicht vergessen darf, die Air Force One und sowas, die waren alle damals noch nicht Retro und Klassiker, sondern genau. Die sind gerade rausgekommen.
Ganz genau, ja genau. Ja, und im Footlocker. Ne? Also gab jetzt nicht Special Retail und irgendwelche coolen Sneaker-Boutiquen oder sehr wenig zumindest, sondern genau, bist halt in Footlocker rein, hast dir deine Air Force Ones geholt. Aber selbst damals schon in dem Kontext, da musste es dann auch der Air Force One sein mit der Amerika-Flagge auf dem Strap, der limitiert war und. Also lustigerweise habe ich im Ernst in dem Sinne noch gar nicht so drüber nachgedacht, war es damals dann doch irgendwie schon sehr präsent. Also das Interesse an dem Produkt und auch an besonderem Produkt und auch an Produkt, was jetzt nicht vielleicht jeder hat. Mhm. Also das gab es, glaube ich, bei mir dann schon sehr früh. Mhm. Und genau. Und um jetzt noch nicht mal jetzt nur auf Mode bezogen, sondern auf alle anderen möglichen Bereiche dann auch übersetzt. Mhm.
Ja, das war mir völlig egal zu dem Zeitpunkt irgendwie. Da war es mehr so ein Mitschwimmen bei mir, glaube ich. Und ich hab sehr, sehr spät erst mit 30 rum oder so, habe ich dann so ein gewisses Fable für irgendwie dann auch Uhren und sowas entwickelt, so diese ganzen Klassiker. Und bei dir darf man das ja sagen, ja. In anderen Kreisen muss man sich aber schämen, wenn man sowas dann hat. Aber ich mag Uhren gerne.
Ja, mag ich auch gerne. Ja, ja. Ist auch ein tolles Thema. Also es, ich liebe natürlich immer so diese Intersektion von ikonischem Design und dann aber ein besonderer Take darauf letztendlich. Das ist so mein persönlicher Sweet Spot immer. So die Neuinterpretierung von irgendwas Ikonischem. Und das machen wir mittlerweile auch hier bei Hasan & Valti super viel, wenn wir damit Café de Flore eine Kollektion machen oder jetzt am Ende vom Monat kommt was mit Barbasso aus Mailand. Also wenn wir die Erlaubnis haben, diese unfassbaren Marken anzufassen und das neu zu interpretieren und uns da so ein bisschen selbst mit reinzubringen, das macht mir echt dann am allermeisten Spaß.
Ja, klar. Also wir kommen gerade ein bisschen vom Thema, aber ich würde gerne auch gleich wieder zurückgehen, dann wie sich das bei dir so alles weiterentwickelt hat. Aber wenn wir schon da gerade sind, ich meine, es geht ja immer wahnsinnig viel jetzt gerade um so diese Rejuvenierung von so Marken, das Ganze wieder jünger machen und einem neuen Publikum beibringen und so. Aber letzten Endes muss man ja sagen, bei den meisten Sachen, der Verkaufspreis am Ende ist ja dann doch so, dass man schon das bisschen Kleingeld mitbringen muss. Das heißt, wer ist denn eigentlich, würdest du sagen, so die Käuferschicht hauptsächlich? Sind das Leute eher in unserem Alter, die schon ein bisschen gearbeitet haben und jetzt halt auch mal dann irgendwie Tausende für Schuhe ausgeben könnten. Nicht, dass ich das könnte, aber du vielleicht eher.
Nein, also ich glaube, das ist letztendlich viel Geld für die meisten. Mhm. Aber ich glaube, die Überraschung ist, dass das, also ich glaube, es ist eine Mischung. Also es gibt sicherlich so Leute wie uns, die schon ein bisschen weiter sind und sich das besser oder öfter mal leisten können, im Gegensatz zu früher. Aber ich glaube, es ist natürlich auch eine andere Jugend heutzutage. Ne? Das sind Leute, die kommen dann irgendwie mal bei ihrem Lieblingsretailer an den richtigen Schuh ran und dann wird der Schuh auf StockX fürs zwei- oder dreifache verkauft und so. Und auf einmal hast du dann halt einen 18-Jährigen, der sich den 1.000 Dollar Gucci-Schuh kaufen kann, weil er halt seinen Air Jordan One Travis Scott für 3.000 verkauft hat.
Aber meinst du, da ist viel sowas schon dabei, dass die Leute tatsächlich anfangen, da so ein Geschäft draus zu machen, damit sie sich
das Geschäft, beziehungsweise auch durch so ein Tauschen, Traden, Verkaufen auf dem Secondary-Markt. Also ich glaube, bei der Audience ist auch viel mehr Bewegung im Schrank. Also ich glaube, so nach 3 Monaten ist das cool und dann wird das über Depop oder eBay dann wieder verkauft und dann, also ich glaube, die sind da einfach viel aktiver letztendlich. Und ich glaube, sind auch einfach gewillt, viel mehr Geld dafür auszugeben und dafür zu arbeiten oder sonst was dafür zu tun. Also es gibt so viele Geschichten auch, wo waren das nochmal? Ich saß mal bei einer Agentur in L.A., und dann meinte die Dame gegenüber bei der Agentur, meinte dann,
ja, dass sie ihrem 16-jährigen Sohn jetzt seine Sneakerliebe nicht finanziert, aber sie unterstützt ihn dabei, indem sie ihm einen PayPal-Account angelegt hat, Listen führt, für was Schuhe gekauft und verkauft werden.
Das macht sie für den Sohn.
Da unterstützt sie den Sohn. Ja, und ich werde nie vergessen, wie ich sie dann gefragt habe, was denn die Lieblingsmarken von ihrem Sohn wären. Und dann meinte sie zu mir, yeah, he used to be like really into streetwear and sneakers, but now he's much more into high fashion. Mhm. Und ich war so, hä? Wir reden doch gerade von einem 16-Jährigen. Und dann meinte sie so, yeah, he loves Helmut Lang and Vetements and the.
Ach, sowas. Ja, also nicht nur Balenciaga und so, sondern tatsächlich die Sachen, die schon wirklich mehr eigentlich oldschool sind.
Ja, yeah, also wirklich verrückt, ne? Und oh, genau, und dann sind halt, man unterschätzt natürlich auch, wie unfassbar gut diese Generation informiert ist.
Ja, ja,
sie sind klar, natürlich aufgewachsen mit dem iPhone und in der Tasche. Und hast dann, wie gesagt, hast dann 22-Jährigen, der dir irgendwas erzählt von einem Ralph Simmons Sweatshirt von 99.
Man muss natürlich auch sagen, in dem Alter hast du ja auch nichts anderes zu tun.
Genau, genau. Sie haben auch mehr Zeit dafür. Ja. Das ist sicherlich wahr. Aber ja, ist schon spannend irgendwo. Genau, deshalb, genau, ich glaube, das ist so eine gesunde Mischung eigentlich von einer Gen Z-Audience und dann Young Millennials, würde ich noch sagen. Da sind wir beide gerade so knapp rausgefallen
aus der Bracket. Aus den Young Millennials. Aber ich glaube, technisch sind wir sogar noch Millennials.
Ja,
das ist ganz knapp. Ja, diese Zeitspanne war absurd lang. Die haben wir irgendwie gesetzt von, ich weiß nicht, 80 bis 95, da ist bescheuert. Das war ewig.
Aber genau, deshalb ist schon echt spannend, was da bei einem sehr jungen Konsumenten dann doch schon möglich ist, letztendlich auch.
Aber du warst in Genf damals als Teenager, ja?
Ich war als Teenager eigentlich erstmal in Frankfurt. Mhm. Dann, wie gesagt, habe ich auch so einen Austausch in Amerika gemacht.
Wo in Amerika?
In Boulder, Colorado.
Alright. Ja,
war ganz cool. Überraschend cool, hätte ich nicht gedacht.
Aber ist ja lustig, weil es ja nicht, also ich meine, nach deinem späteren Werdegang und nach deinen auch den Interessen, die du beschrieben hast, wäre natürlich New York oder so. Und Boulder ist ja das absolute Gegenteil dazu. Oder? Ich meine, da geht's
ja Boulder ist so, genau, so ein bisschen
Hippie, Sport und Hippie. Ja.
Genau, ganz genau. Was lustigerweise aber ja doch eine interessante Schiene ist, auch in unserem Feld letztendlich, weil es ja trotzdem extrem kreativ ist. Boulder ist ja mittlerweile auch Tech-Hochburg, also ganz viel. Ganz viele Startups.
Aber es ist alles erst viel später passiert.
Genau.
Muss ich sagen. Ich meine, ganzen Marken jetzt in Fashion reingekommen sind. Ja. Patagonia, die ist wahrscheinlich eigentlich eher dagegen wehren oder so reingekommen.
Ja, also damals bei mir auf der Schule, da in dem Jahr Boulder, war wirklich die komplette Klasse top to bottom Patagonia. Das war schon lustig. Genau. Um ehrlich zu sein, ich hatte Bock auf Colorado, weil ich snowboarden wollte. Mhm, cool. Deshalb, das war natürlich sensationell. Und nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Ich glaube, New York wäre schon auch geil gewesen. Hm. Obwohl man ja dann meistens bei so einem Austausch landest du dann auch nicht in New York, sondern irgendwo in Buxtehude. Also,
außerdem, du hast genügend Zeit deines Lebens mit Fashion und so verbracht. Das war auch gut, ein Jahr lang einfach mal Snowboarden
zu gehen. Genau. Nee, ich glaube auch. Ja. Das hat schon Spaß gemacht. Und war natürlich vielleicht auch das echtere Amerika-Erlebnis, muss man auch sagen. Aber genau, das war natürlich für mich trotzdem damals auch ein großes Jahr nochmal, was Hip-Hop anging, also einfach da viel näher an der
Welches Musik. Jahr war das?
Das war 98, 99.
Also warst du 16, 17.
Genau. Und das war natürlich genau die Zeit mit Master P und den ganzen Dingern. Also die haben ja, keine Ahnung, gefühlt 4 Alben die Woche rausgebracht mit irgendwelchen Gold-Diamanten-Covern oder so. Also es war eine lustige Zeit. Und hab da Amerika nochmal ganz anders kennengelernt, Hip-Hop nochmal ganz anders kennengelernt. Hat mich schon auch nochmal, glaube ich, geprägt.
Ja, bestimmt.
Gewissermaßen, ja. Und hat mir natürlich, die Wahrheit ist auch, eine ganz neue Sicherheit in der Sprache gegeben, was letztendlich dazu geführt hat, dass Ice & Mighty vom ersten Tag an auf Englisch war. Und die verrückte Wahrheit ist, dass, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich hier heute nicht sitzen.
Bestimmt. Aber ich meine, das Leben besteht aus lauter kleinen Zufällen, muss man sagen, am Ende.
Ja, das stimmt. Ja.
Und als du nach Europa gekommen bist, wieder nach dem Jahr,
dann sind wir direkt nach Genf umgezogen. Also ich bin praktisch irgendwie im Juni zurückgekommen, Juni 99, und dann sind wir im August 99 nach Genf. Mhm. Dann habe ich da mein IB gemacht. IB
ist?
International Baccalaureate.
Ah, ja. Das ist so ein Abitur. Abi,
ganz genau. So
in aber in der Schweiz halt.
Genau.
Okay. Ja, ganz genau. Schau, das kann ich noch nicht. Matura kenne ich in Österreich, aber den Ausdruck
auf die Schweiz. Ja, das war eine International School. Das war keine Schweizer Schule, sondern eine International School. Genau. Und deshalb IB.
Okay. Ja. Und dann hast du BWL studiert.
Dann habe ich BWL studiert.
Direkt.
Genau, direkt.
Weil du dir eben dachtest, okay, ich kann die Sachen nicht kreieren, aber jetzt kann ich sie zumindest berechnen.
Ja, also die Gedanken gab es ja gar nicht.
Aha.
Also was jetzt von wegen, ich kann es nicht kreieren oder so, sondern wie gesagt, es war so ein, weißt du, wie es ist, bis 18, 19, hast keinen Plan, was du machen willst.
Nicht im geringsten.
Weißt du, genauso ging es mir auch und mein Vater war über 30 Jahre bei Procter & Gamble, also ich habe auch so ein bisschen so diesen Corporate-Film vorgelebt bekommen. Mhm. Deshalb, das war schon gewissermaßen auch die Aspiration dann. Ne? Irgendwie auch so amerikanische Multinational Marketing, so das wird doch super passen, so nach dem Motto. Und
seid ihr auch wegen dem Job von deinem Vater umgezogen nach Genf da?
Ja,
genau. Weil ich meine, das war ja schon auch ein Riesenunterschied. Ich meine, von auch wenn es nur Schweiz ist, in Anführungszeichen, aber ich meine, auch mit 18, hat sich bei dir überhaupt die Frage gestellt, ob du nochmal mitziehst oder ob du dann schon ausziehst? Oder?
Nee, hat sich nicht gestellt.
Nee, weil ich meine, du wurdest ja schon komplett aus deinem Leben gerissen dann einfach zu dem Zeitpunkt.
Ja, es hat es natürlich ein bisschen einfacher gemacht, dass ich das Jahr schon weg war. Ja, also weil die Phase davor, kennst du ja so mit 15, 16, das ist eigentlich, was so deine Freundschaften angeht, eine ganz elementare Phase. Also es war eigentlich, also die Zeit und dann nochmal Studium, das waren eigentlich so die Freundschaften fürs Leben letztendlich. Und deshalb, der Umzug nach Amerika war eine relativ große Geschichte, weil, wie gesagt, du bist halt so Teenager, weißt du, und erste Freundin, erstes das, erstes jenes so, also es ist eine geile Zeit. Und aber dadurch, dass ich dann das Jahr weg war, hat es jetzt den Schritt nach Genf doch nochmal um einiges einfacher gemacht.
Ja,
und wir waren es auch, also es war jetzt auch nicht ganz neu, also wir sind ja auch, vorher waren wir schon in Barcelona und in Brüssel und in Köln und also das ging so einher mit dem Job meines Vaters. Also wir sind sowieso alle 3 Jahre eigentlich umgezogen.
Was hat er denn gemacht bei Procter & Gamble? Weil ich meine, da kann man doch auch einfach sich irgendwo reinsetzen und in demselben Büro besitzen.
Ja, nein, also wenn du so ein bisschen Karriere machst letztendlich, dann ist es eigentlich normal, dass du da. Also da, ich glaube, damals noch mehr als heute, da war dieses so Expat-Thema war so cool und waren die Firmen auch voll stark dahinter. Mhm. Das haben sie, glaube ich, in den letzten Jahren dann doch ein bisschen stärker zurückgefahren, weil es aufwendig und teuer und sonst was ist. Mhm. Aber damals, das war gang und gäbe bei Procter. Also, dass du da, also wie gesagt, wenn du Karriere machen möchtest, dann ist das Teil davon.
Okay.
Und genau, also dementsprechend, also eigentlich bis Genf alle 3 Jahre umgezogen.
Krass.
Ja. Aber nur wir haben Frankfurt 2-mal gemacht. Wir haben Frankfurt vor Barcelona und nach Barcelona gemacht. Okay. Deshalb war Frankfurt so ein bisschen
Home.
Bisschen Home, genau. Aber ich habe letztendlich dann in Genf länger gewohnt als in Frankfurt. Mhm. Also erstmal 2 Jahre IB-Abschluss, dann war ich 4 Jahre in Zürich an der Uni und dann nochmal 4 Jahre Genf.
Mhm.
Und habe jetzt, aber ich habe noch nie irgendwo so lange gewohnt wie jetzt in Berlin.
Mhm.
Also deshalb ist eigentlich Berlin zu Hause
und
vielleicht so ein bisschen Genf, weil meine Familie da ist, Familie meiner Frau da ist. Genau, aber fühlt sich schon irgendwie nach zu Hause an jetzt hier.
Aber hast du so ein richtiges Gefühl von zu Hause? Weil bei mir war es ähnlich. Bei mir war es immer nicht so weit, aber wir sind wahnsinnig viel umgezogen, immer so in so einem 150-Kilometer-Radius oder sowas. Mhm. Aber dadurch, dass wenn du so jung bist, ich meine, wenn du 30 Kilometer wegziehst, könntest du genauso gut auf den Mond ziehen. Ich
weiß, ist
halt einfach egal. Und ich habe also bis zu meinem 12. Lebensjahr wahrscheinlich in mehr als 12 unterschiedlichen Häusern und Wohnungen
gelebt. Wow, okay.
Und danach ging es dann auch irgendwie noch weiter. Und ich habe neulich jetzt wieder festgestellt, ich habe nirgendwo ein Gefühl von zu Hause. Aber das klingt jetzt wahnsinnig negativ, aber das meine ich gar nicht, weil es ist eher so, wenn ich irgendwo länger als 3 Tage bin und die Bettwäsche gut riecht, dann fühle ich mich da zu Hause. Mhm. Dann ist das irgendwie okay.
Ja, ich würde es bei mir, glaube ich, ähnlich beschreiben. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dieses Zuhause, ob das ein Gefühl ist, das ich wirklich kenne, in dem Sinne. Aber auch überhaupt mit überhaupt keiner negativen Konnotation.
Ja.
Also im Gegenteil, also es war zum Beispiel meine Frau ist zum allerersten Mal in ihrem Leben umgezogen, wie wir nach Berlin gekommen sind.
Oh wow. Okay.
Ja, also 26 Jahre Genf und dann Berlin. War ein Riesenthema.
Ja.
Ja, und bei mir war es so, ja, machen wir jetzt halt mal. Ja, also es war einfach so ganz normal und wie gesagt, bin ja also jetzt mit meinem Job auch sehr viel unterwegs und das brauche ich auch, macht mir Spaß und
Dementsprechend, genau, also ich sehe das auch absolut positiv letztendlich. Und wie gesagt, ich fühle mich hier schon wohl. Wie gesagt, bin jetzt auch schon über 10 Jahre da. Das ist natürlich eine Weile. Aber habe ja das Glück, dass ich jetzt auch nicht die ganze Zeit hier sitze, ne? Sondern dass ich
aber für,
in Amerika, bisschen Tokio, bisschen so und so. Da, also und das macht natürlich unglaublich viel Spaß.
Aber für Sie war das doch bestimmt voll der Kulturschock, oder? Von Genf nach Berlin.
Ich ja, ja.
Und auch noch von ja, Berlin ja. vor 10 Jahren auch
absolut,
noch.
Ja, ja.
Ist ja wild.
Ja. Absolut. Aber sie war da, also, ja, also hat das, glaube ich, also hat es erstens gerne gemacht und hat es dann auch schön ausgelebt letztendlich. Mhm. Also diese, die neue Stadt und den starken Kontrast und also wir waren eine super Zeit, gerade ja. die ersten Jahre Berlin, ohne Kinder und, war echt cool.
Ja. Ja. Heißt nur bald, hast du ja den Blog hast du, wann war das gestartet? 2007 oder so? 2005.
Ja.
Aber jetzt lass mal kurz rechnen, 2005, warst du da mit dem Studium schon fertig oder war das noch während dem Studium?
Das war letztes Studiumsemester.
Mhm. Und das heißt, ich nehme an, du hast auch noch mal einen vernünftigen Job gehabt, bevor du das hier angefangen hast dann, oder? Oder während du das?
Nee, nicht wirklich.
Nee?
Also ja, so halb. Also ich kam dann vom Studium zurück, Juli, August.
2000, aus Zürich.
Ja, Juli, August 2005. Hatte heißt nur bei, die 2-3 Monate vorher angefangen.
Mhm.
Und dann habe ich in Genf habe ich bei so einer Designagentur angefangen. Die haben Big Corporate Design Geschichten gemacht. Also ich habe nicht designt, sondern habe den geschäftlichen Teil da gemacht. Habe das ungefähr 6 Monate gemacht und habe dann immer so Mittagessen und abends zu Hause heißt nur bei, weitergemacht. Und kam dann zu dem Schluss, dass also dieser Job in der Designagentur, also war irgendwie von Anfang an klar, dass das nicht ist. Ja, und dass ich heiße Malte jetzt mal die Chance gebe. Ja, und hab das auch damals mit meinem Vater kurz besprochen. Und dann meinte er zu mir, du setz dir einfach ein Zeitlimit. Weißt? Du sagst jetzt irgendwie 2-3 Jahre und wenn es was ist, dann ist es was. Und wenn es nichts ist, dann suchst du halt einen normalen Job.
Ja. Aber erzähl mal, wie das am Anfang dann, also ich meine erstmal, wie fanatisch warst du, dass du deine ganze Freizeit geopfert hast für so eine blöde eigene Webseite irgendwie tagsüber und abends was reinzuhacken? Ja, und außerdem noch ganz kurz, was ich immer faszinierend finde, ist, deine Vita ist ja quasi austauschbar mit Ben Clymer von Houdinki, oder?
Sogar das zeitlich. Ist ja ähnlich, ja, stimmt. Ja.
Sogar zeitlich quasi fast dasselbe irgendwie. Und dann auch ja. zu denselben Zeitpunkten explodiert irgendwie und so.
Ja, ja klar. Also er hat da sicherlich zur richtigen Zeit aufs richtige Pferd gesetzt und war genauso wie ich unfassbar passioniert war. Mhm. In meiner Welt war er es in der Uhrenwelt. Und genau, also schon ein sehr ähnlicher Werdegang.
Schon hast lustig, du recht. Ja. Ja. Aber also ja, wie du hast dann eben deine Freizeit. Ich finde ja immer so diese, man wischt ja immer so drüber über diese Punkte, wo die Sachen überhaupt mal entstehen, ja, und dann habe ich halt diesen Blog gemacht. Aber ich meine, erstmal musste ja auf die Idee kommen.
Ja, also in diesem letzten Studiumssemester hatte ich relativ wenig Kurse. Mhm. Ja, also habe relativ viel Zeit gehabt und habe dann angefangen, amerikanische Blogs zu lesen. Jetzt gar nicht spezifisch im Bereich Mode, sondern generell. Mhm. Ja, und es war damals auch also wirklich so ein enormer Wachstum im Bereich Blogging und besonders in der Professionalisierung des Bloggings. Also nicht mehr so sehr, ich habe heute Spaghetti mit Tomatensoße gegessen und heute Abend habe ich das gemacht und guck dir mal mein Outfit an, sondern da kamen dann auf einmal so Themen wie Weblogs Inc. Also die wo dann Gizmodo dazu gehört hat und sich andere Blogs, Luxis,
Gadget und die ganzen
ganz Sachen. Genau, kamen, ja, genau. Das waren so die Jahre, wo die ganzen Themen stark kamen. Und das hat mich eigentlich interessiert. Ich hatte Interesse an der Technologie, am Medium. Und dann bin ich tatsächlich eines Abends über Blogspot gestolpert, was ja wie so Hotmail für Blogs war damals. Ja? Meld sich an, blablabla, Name eingetippt, sign up, blablabla, hier ist dein Blog. Du klickst dir dein Template zusammen und los geht's. So, und das habe ich gemacht. Also, aber wie gesagt, eigentlich aus Interesse am Thema Blog. Jetzt nicht, ich brauche jetzt endlich mal ein Outlet, um der Welt mitzuteilen, was ich...
Meine Meinung zum Mode.
Ganz genau. Ja, ja. Über, also 0,0.
Okay, ja. Das heißt, eigentlich wolltest du das Ding, ich die Technik kennenlernen und du hast einfach irgendwas zum Füllen gebraucht.
Genau, mehr oder weniger. Genau. Und dann war es ja ganz logisch, womit fülle ich das? Und mit Sachen, die ich cool finde oder die mich interessieren.
Ja.
Und dann, und es war eigentlich auch viel breiter die ersten paar Monate, weil es war, das Hotel finde ich cool, das neue, die Couch finde ich cool und auch den Turnschuh und die Louis Vuitton-Tasche und.
Ja? Weißt du noch, was dein erster Beitrag quasi war?
Nee.
Kannst du es noch irgendwie, gibt es diesen Blogspot noch irgendwo?
Den gibt es tatsächlich noch.
Dann könntest du es ja eigentlich vielleicht sogar rausfinden. Das wäre schon mal spannend.
Ja, lustigerweise hat mir mein Team... Was waren das? Ich glaube, zu meinem Geburtstag mal den Code vom ersten Post haben sie mir auf so einer Plakette geschenkt. Ja, echt ganz cool. sehr nerdy, aber auch sehr cool. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen.
Aha.
Aber es war auf jeden Fall, es war viel breiter. Jetzt mal einmal komplett drüber gefächert: Design, Kultur, Mode, also so.
Kulturell halt,
ganz
im weitesten
genau,
Sinne.
Ganz genau. Und dann, das Witzige, was dann passiert ist, dass letztendlich das meiste Feedback auf die Mode, Streetwear, Turnschuh-Themen kam.
Mhm.
Und wie gesagt, also ich glaube, das Wichtigste bei dem einen ist, nichts war geplant. Also was, ich habe da nicht gesessen, okay, jetzt mache ich das, damit, also es war einfach so, du weißt ja, wie es ist, wenn du dann darauf am meisten Feedback kriegst, macht das auch mehr Spaß und dementsprechend habe ich mehr davon gemacht, ja. Und also ich kann es gar nicht anders sagen, aber ich bin süchtig geworden, diese Blogposts da jeden Tag zu verfassen.
Wie viel hast du denn so gepostet?
Also ich habe von 2005 bis 2011/12, ich würde sagen, 80% vom Content gemacht. Alles. Also es war für mich ganz normal.
Aber ich meine, wie viele Posts hast du einen Tag oder in der Woche 40 gemacht?
Am Tag. Ja. Also wirklich.
Ich hoffe, sie haben dir nicht viel bezahlt in der Werbeagentur, weil du hast da definitiv nicht viel gemacht zu der Zeit.
Ja, nee, da ganz am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen weniger, aber es war schon viel. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, ich meine, wenn du den Blogspot dir mal anschaust, das war jetzt natürlich, also da ging es hauptsächlich Foto, kleines Kommentar. Also das war jetzt,
trotzdem, ne? 40 braucht alles Zeit, muss man sagen. Und du musst die Sachen ja auch finden, du musst erstmal draufkommen irgendwie.
Ja, ab Mai 2006 habe ich Vollzeit gemacht. Und da war, also meine Arbeitszeit war, dadurch, dass von Anfang an die meiste Audience aus Amerika kam, war meine Arbeitszeit 11 Uhr morgens bis 4, 5 Uhr morgens, jeden Tag. Jeden Tag. Ich war Freitag, Samstag mit meiner Frau und Freunden, waren wir aus, in Clubs und sonst irgendwas, bin ich um 3-4 Uhr nachts nach Hause gekommen und weitergeblockt.
Wie schnell gab es denn dann irgendwie so wirklich positives Feedback oder so ein sowas, dass du dir gedacht hast, dass du da jetzt auch wirklich noch mehr Zeit reinstecken möchtest?
Ja, es gab überraschenderweise dann, ich kann mich noch genau erinnern, weil meine Frau und ich, wir sind zusammengekommen im Oktober 2005 und ich musste ihr dann irgendwie verklickern, dass ich irgend so ein komisches Ding mache namens High Nobody und dass das halt ein Blog ist. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, Genf, der komplette Freundeskreis besteht eigentlich fast nur aus Privatbankern. Und ich war dann so irgendwie der komische Typ, der irgendwas anderes gemacht hat.
Freunde, du bist doch irgendwie so ein bisschen der schräge Loser.
Ja,
du bist nicht in der Bank, also was soll aus dir werden?
Ganz genau, auf jeden Fall. Also ich würde fast darauf wetten, dass das einige sich gedacht haben. Und ich weiß noch genau, das Oktober 2005, da hatten wir, glaube ich, 2800 Besucher am Tag. Irgendwas um den Dreh auf dem Blog.
Aber das war also kurz, nachdem du angefangen hast eigentlich?
Ja, 6 Monate später. Ja.
Und hat sich das einfach so verbreitet? Oder
ja,
hast
genau. Einfach, ja, einfach. Ja, weil ich habe natürlich dann... ich habe immer mehr über Streetwear, Sneakerkultur, den Modebereich geschrieben, habe dann natürlich auch in gewissen Foren teilgenommen. Das war alles pre-Social Media. Ne? Also ich meine, wir sind letztendlich vor YouTube live gegangen. Ja? Das heißt, es gab kein Instagram, Facebook war...
Aber nicht wir, du.
Ja, ja, stimmt. Ja.
Ja.
Es gab, Facebook war noch kein Thema, MySpace war noch da, aber so ein bisschen on the way out. Twitter gab es nicht. Also es war wirklich
eine ganz andere Welt, ja, um wirklich Attention zu bekommen. Es war ein ganz anderes Ding. Also so ein bisschen Google.
Ja, ja.
Und ansonsten halt wirklich mit Menschen connecten. Mhm. Ja. Und deshalb, ich bin dann relativ zügig, ich bin auf die großen Trade Shows gefahren, nach Las Vegas, nach Barcelona auf die Bread and Butter.
Wann warst du das erste Mal, wann bist du das erste Mal auf so eine Trade Show gefahren?
2006.
Meine Güte, du hast doch ernst gemeint mit dem Ding dann, ha?
Ja, also es war, ich habe, wie gesagt, also wir haben dann, ich würde sagen, nach den ersten 4-5 Monaten kamen dann erste Advertising-Anfragen.
Von wem dann?
Das waren irgendwelche, waren meistens Retailer, die angefragt haben.
Kleinere,
oder? Genau. Kleine Retailer und dann ging es los irgendwie mit dem ersten.
Aber dein Publikum war ja da auch, Entschuldigung, dass ich dir mal ins Wort fahre.
Nee, bitte.
Dein Publikum war ja da auch schon international, dann nehme ich an.
Genau.
Durch das Englische. Das heißt, Retailer ist ja auch nur begrenzt interessant dann irgendwie. Oder waren das schon
ja, Online-Retailer? Amerikanische Retailer. Ja. Ja, hauptsächlich amerikanische Retailer und, aber wie gesagt, das ging dann los mit irgendwie, kleiner Banner, $150 im Monat. So, buche ich mal für 3-4 Monate oder so. Ja? Und dann kam der nächste, okay, 300, aber von den 300 kriegst du 150 Store-Credit. Kannst du dann Turnschuhe einmal im Monat aussuchen. Das war alles cool damals. Das war so, ich habe nicht erwartet, einen Cent damit zu verdienen. Also ich konnte kaum glauben, dass mir überhaupt jemand Geld geben wollte, um ihren Banner da auf die Seite zu packen. Und dann
hast du dann deinen Job gekündigt, als das angefangen hat mit den ersten Sachen oder wie war das?
Ich meine, du hast BWL studiert. Ich habe gekündigt.
Du wusstest, was es bedeutet, Geld zu verdienen.
Genau, ich habe gekündigt zum Zeitpunkt, da hat Heisen Whitey um die $2,000 Umsatz im Monat gemacht. Was für Genf eine knappe Kiste ist. Ja.
Aber das heißt, du hast gesehen, das ist auf dem richtigen Weg.
Ja, ich habe zumindest gesehen, da geht was. Ja, und
vor allem muss man auch sagen, Umsatz, Entschuldigung, ich fall dir heute so viel ins Wort, aber bei dem Umsatz muss man ja auch sagen, das warst du alleine.
Genau.
Und der Blogspot war kostenlos.
Genau.
Also das heißt, es war eigentlich Gewinn.
Genau. Ja, ja. Und dementsprechend, weil ich halt gesehen habe, okay, da kommt was, das wird immer mehr. Und dann, okay, mal gucken, vielleicht kriege ich es ja auch auf 5.000 im Monat. Mhm. Ja? Und ganz verrückt wäre es, wenn ich es ja irgendwann mal auf 10.000 bekomme. Mhm. So, ja? Also das war natürlich dann, das war die Vision in Anführungszeichen. Und genau, die Vision ging dann praktisch Mai 2006 los, ja, wie ich dann wirklich gesagt habe, ich mache das jetzt Vollzeit. Und Vollzeit stimmt auch noch nicht ganz. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch, ich habe natürlich ganz viele amerikanische Marken kennengelernt, war aber so der komische Europäer, der aber eine Marke hat, die alle in Amerika kennen. Mhm. Ja, hab dementsprechend auch ganz vielen amerikanischen Streetwear-Marken damals dann ein bisschen geholfen, was Distribution anging in Europa, hab sie mit Retailern connected, hab wirklich so ein bisschen Sales letztendlich für sie gemacht, hab mir so noch ein bisschen Geld dazu verdient. Das habe ich ungefähr für ein Jahr gemacht und dann war es wirklich nur noch Heisen Whitey. Also Heisen Whitey, das Publishing-Geschäft letztendlich. Genau, aber so ging es letztendlich los. Und ich bin, wie gesagt, also weil das versuche ich auch mal dazu zu sagen, es gab jetzt nie so einen richtigen Struggle, weißt du, so jahrelang und ich bin kaum über die Runden gekommen. Mhm. Die Wahrheit ist, so war es nicht. Ja, ja. Ich konnte jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen, so war es auch nicht, aber es war immer, also es hat immer ganz gut geklappt irgendwie.
Ja? Du warst ja auch genau zur richtigen Zeit im richtigen Ort, muss man sagen. Also das ist halt dieses...
Ja, im Nachhinein, klar kann man das so sehen, ja. Aber man da, also ich glaube, was viele dann heute zumindest auch vergessen, ich meine, es sind jetzt auch 17 Jahre.
Ja, ja. Na, nee, ich will auch nicht sagen, dass es geschenkt wurde, überhaupt nicht. Ich meine nur, du hast tatsächlich, im Nachhinein muss man sagen, ich meine, du hast hier ein Imperium aufgebaut da draus. Ich meine, das ist okay. Mhm. Aber in dem Bereich, du bist halt einer von den, oder Heisen Whitey ist einer von den großen Playern in diesem ganzen Luxury News-Bereich, nenne ich es jetzt mal, oder? Kann man schon fairerweise so sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Und ich meine, da gibt es 4-5 von ungefähr?
Ja, es kommt drauf an. Also weil das Lustige ist, wenn du heute unser Geschäft anguckst, haben wir immer noch das Publishing. Dann haben wir einen Bereich, der bei uns heißt Creative Studio und Cultural Consulting. Mhm. Das ist eigentlich unser B2B-Geschäft. Und dann gibt es jetzt relativ neu E-Commerce und Eigenmarke. Mhm. Und das hat natürlich fast niemand. Mhm. Ja, also das, was wir da machen, und es ist ja auch alles sehr stark miteinander verbunden. Ja, also wir können ja, also das Tolle, und das war unterbewusst immer mein Traum, dieses Ökosystem zu schaffen. Ja, und dass wir heute mit einer Marke arbeiten können. Wir können der Marke die Kampagne machen, wir können der Marke die Kollaborationsstrategie machen, wir können der Marke ihre Verjüngungsstrategie bauen, wir können es exekutieren über Content, Commerce, Kollaboration, Experiential, Talent. Ja, weil das Wunderschöne an unserem Geschäft ist, und deshalb macht es mir mehr Spaß als jemals zuvor, wir sind so fokussiert, wie wir es eigentlich nie waren. Also es geht nur um den Culture Pioneer, so wie wir unsere Community und unseren Leser, Target Consumer nennen. Und es geht nur um New Luxury. Mhm. Also dieses Verständnis von Luxus von einer jungen Zielgruppe. Und wir machen nichts anderes, sondern wir machen nur genau das. Und das Schöne dabei ist, dass wir niemals die Agency of Record für irgendwen sein müssen, sondern wir kommen rein für so einen ganz bestimmten Slice. Und das können wir wahrscheinlich besser als alle anderen. Und das macht unfassbar viel Spaß. Ja. Und dass wir wirklich da auf dieser ganz bestimmten Schiene, das Schöne ist, es ist eine Nische, aber natürlich global betrachtet relevant.
Ja, ja.
Aber es ist eine Nische. Ja. Das heißt, wir dürfen nischig sein, was aber nicht heißt, dass es klein ist, was nicht heißt, dass es keine Relevanz hat, sondern im Gegenteil. Ja. Und das Schöne ist, wir können wirklich nachweislich zeigen, wie groß der Impact ist von diesem Konsumenten auf den Rest vom Markt. Und das ist das Schöne, weil wir jetzt in die ersten 10 Jahre vom Geschäft ging es eigentlich nur um Wachstum. Mhm. Ja, bist ein Publishing-Geschäft. Wie wächst ein Publishing-Geschäft? Mehr Reichweite. Und die letzten 5, 6, 7 Jahre sind wir eigentlich wieder viel, viel, viel fokussierter geworden, weil wir natürlich irgendwann auch gemerkt haben, okay, ich meine, Reichweite werden wir sowieso nie konkurrieren können. Ja, dann gehst du zu Google, Facebook, Instagram, wenn es dir wirklich um Reichweite geht. Und diesen ganz bestimmten Konsumenten erreichst du natürlich irgendwann nicht mehr, wenn es dir um Reichweite geht. Mhm. Und das war gewagt gewissermaßen, ja, weil wir irgendwann gesagt haben, okay, vielleicht ist Traffic doch nicht alles, Follower-Zahlen doch nicht alles. Sondern es geht um die richtigen Follower. Es geht um die richtige Traffic.
Du verlierst dann sonst auch wahnsinnig schnell die Glaubhaftigkeit.
Ganz genau, ganz genau.
Gibt es wahrscheinlich irgendwann so einen Breaking Point, einfach wenn du da drüber kommst, dann hast du eigentlich verschissen.
Ja, und das war, also ich glaube, zu sehen, dass wir eigentlich wieder nischiger werden, aber das Geschäft trotzdem stark weiter wächst, das war die Vision irgendwann dann vor 5, 6 Jahren und die ist zum Glück aufgegangen. Aber das war nicht so klar, wenn man ehrlich ist.
Ich nehme an, bei euch vermischt sich das ja verdammt viel. Aber ihr habt hier irgendwie 140 Leute oder sowas jetzt?
Ja, 120, 130
und dann hier in Berlin. Habt ihr noch Büros in wo? In New York?
New York, LA, London, Mailand, Amsterdam, Sydney.
Ja. Und wie viele Leute sind es insgesamt?
Ungefähr? Knapp über 200.
Okay, das heißt, die anderen Büros sind recht klein dann eigentlich.
Genau, also außer New York. New York sind auch 40 bis 50. Mhm. Und wir haben praktisch in New York und Berlin alles. Ja. Ja, also beziehungsweise wir haben in New York und Berlin Redaktion, Agentur, alles letztendlich. Alle Funktionen sitzen. Und dann kommt in Berlin praktisch noch Backoffice on top. Ja. Development, Controlling, Finance, ja. HR, das haben wir dann hier mehr in Berlin. Und aus Berlin heraus machen wir praktisch alles weltweit, außer Amerika.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal runden und sagen, ungefähr 200 Leute insgesamt, wie viele von denen arbeiten dann an dem Produkt High Nobiety, nicht der Retail-Teil? Weil ich nehme an, dass, auch wenn es Überschneidungen gibt, sind es ja schon drei Bereiche, die Kunden bedienen auch. Also halt, ich meine, das ist ja Beratungsgeschäft, was ihr letzten Endes da macht.
Ja.
Dann die redaktionell arbeiten. Dann habt ihr natürlich noch irgendwie die technischen Sachen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist halt die Basis. Und dann die Produkte. Oder? Das sind ja die drei Bereiche.
Die physischen Produkte meinst
genau.
du?
Genau. Produkte. Ja,
plus E-Commerce, ne, was genau. so ein Bereich ist.
Also E-Commerce, redaktionell und Beratung sind ja die genau. drei Teile. Wie ist da so die Aufteilung von den Mitarbeitern ungefähr? Kannst du das sagen? Uff.
Also der größte Teil der Mitarbeiter sitzt im B2B-Geschäft heute, weil das auch der größte Teil vom Umsatz ist. Ja, ich meine, das ist ein Geschäft, was über 17 Jahre gewachsen ist. Unser E-Commerce-Geschäft ist noch relativ jung, ist 2,5 Jahre alt. Deshalb, da werden so um die 20 Leute sitzen in dem Bereich.
dann würde ich mal schätzen, Publishing wahrscheinlich so 40 und dann der Rest, Großteil in der Agentur.
Aber ich habe schon den Eindruck, dass du ganz schön aggressiv an den eigenen Produkten arbeitest gerade.
Absolut, also die Vision ist wirklich, das zu einem starken zweiten Standbein von der Firma zu machen. Und um ehrlich zu sein, das ist natürlich auch gewissermaßen ein Dream come true. Ne? Weil, wie gesagt, wir schreiben seit 17 Jahren über Produkte, sind die über Product-Nerds und jetzt dürfen wir auf einmal selbst ran. Ja. Das ist auch scary, weil du natürlich einen unfassbar hohen Anspruch hast.
Und du musst ja auch, also ich stelle es mir zumindest so vor, dass du halt wahnsinnig aufpassen musst, dass du deine Marke nicht abwertest mit deinen eigenen Produkten, weil das Problem ist ja, du vergleichst dich ja mit den Big Playern.
Ganz genau.
Du vergleichst dich ja im Prinzip mit Balenciaga oder Supreme. Supreme ist wahrscheinlich ein besserer Vergleich sogar, wenn man ehrlich ist, oder?
Ja, kommt dann, ja.
Und jetzt musst du irgendwie es schaffen, dass du, was ihr eigentlich die Website seid und der Instagram-Account, wahrscheinlich ist das irgendwie gleichwertiger, wenn man ehrlich ist, dass ihr jetzt auf einmal die Klamotten rausbringt und das eben nicht nur Merch ist.
Genau, das ist jetzt auch gewissermaßen den Beweis, den wir letztendlich antreten müssen. Mhm. Ja, also der Anspruch ist ganz klar, ja, also, dass wir hier nicht rein sind mit dem Anspruch, eine Merchandising-Kollektion zu designen. Und nichtsdestotrotz war unser Produkt natürlich bis vor kurzem sehr T-Shirt, Hoodie, Sweat-lastig, muss man sagen, Jersey-lastig.
Klar, weil es ist ja günstig produziert, das kannst du erstmal testen.
Ja, das sind natürlich auch die Streetwear-Basics letztendlich. Ja. Ne? Also der Hoodie, das T-Shirt, Prints, Design und etc. etc. Aber auch in dem Bereich haben wir eigentlich von Anfang an, unsere erste so richtige, in Anführungszeichen, Kollektion war mit Stranger Things
Netflix-Show.
Für die Netflix-Show, mit denen haben wir eine Kollaboration gemacht im Sommer 2019. Und selbst da hatten wir Embroidery, Patches, also wirklich schon jetzt nicht so ein bisschen gedruckte Graphics oder so, sondern sind da und Puffprints und Prints und hier und da, also sind da echt rein und das nach einem Jahr, wo wir an dem perfekten Hoodie gearbeitet haben, weil wir wollten die Dryness vom Supreme Hoodie, aber die Softness vom und also wirklich, also bis ins letzte Detail sind wir da in das Thema reingegangen. Genau, und jetzt das Schöne ist, jetzt kommen wir eigentlich so langsam in die nächste Phase, wo wir wirklich neue Produktgruppen aufmachen, viel mehr in das Thema Accessoires reingehen, aber also dieses Jahr kommen von uns Hosen, Jacken, Hemden, also wirklich fast die volle Bandbreite.
Habt ihr nicht auch diese Leder-Trays, diese Ablage hier?
Ja, das haben wir jetzt für die Jacob & Co.-Kollektion gemacht.
Ich mir, glaube ich, nicht leisten, schade, weil sonst bräuchte ich.
Da hatten wir Aschenbecher, dann diesen Leather-Tray, der natürlich super für deine Uhrenkollektion wäre. dann wir hatten ein schönes Pinset, wir hatten Varsity-Jackets, also wo wir jetzt so langsam natürlich auch zeigen möchten, dass es hier doch weit über so ein bisschen Merch hinausgeht. Ja. Ich glaube, das haben wir, ich meine, was mir fast am meisten Spaß macht, ist so diese eklektische Welt an Partnern, die wir uns da aufbauen.
Ja. Das ist natürlich auch, wie man halt es schafft, wie man wahrscheinlich gut schafft, nicht nur die Merch-Company zu sein, sondern dass man halt dann sagt, okay, wir spielen mit denen auf Augenhöhe.
Genau, irgendwie. Ganz genau. Ja, und ich meine, selbst wir sind ja teilweise schockiert, was wir überhaupt machen dürfen. Ja, also wir kommen dann zu den Partnern und klopfen erstmal so, hättet ihr vielleicht Lust so? Und dann, wenn dann halt doch meistens dann doch kommt, ja, super gerne, sind wir erstmal überrascht. Also okay, cool.
Ja.
Und gut, und dann, wie weit wir es dann auch teilweise treiben dürfen, ja, mit diesen Marken. Ich meine, Marken, über die wir jahrelang geschrieben haben, was sind die so Top-Player in ihrem Gebiet, ja. Wir sind beinahe alle vom Stuhl gefallen, wie wir die Vilebrequin-Kollektion designt haben. Und wir haben ja wirklich unser Logo in ihr Logo reingepackt. Sieht, sah geil aus. Wir waren alle direkt so, okay, that's the one. Mhm. Und meinten aber, es ist no way, dass es durchgeht. No way. Ja. Und dann so, ja, passt.
Lief.
Wow. Ja, und das ist schon der Hammer. Ja. Mhm. Und die Wahrheit ist auch, ich glaube, das hat es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, es ist also schon ein unfassbar cooles Gefühl, wenn du irgendwie was designt hast und dann kommt wirklich am Ende ein physisches Produkt raus, was du anziehen kannst, was du anfassen kannst und du merkst dann, hey, das ist richtig gut. So. Und
das ist schon echt cool. Und dann, wie gesagt, ist natürlich bei uns auch immer, es geht immer um die Geschichte letztendlich. Ne? Also uns geht es jetzt gar nicht primär darum, wir wollen jetzt mit irgendeiner Jewelry-Brand zusammenarbeiten, sondern wir wollten mit Jacob & Co. zusammenarbeiten, weil es eine Geschichte war, die wir erzählen wollten. Ja, die Geschichte von Hip-Hop-Künstlern, die in den 90ern von allen anderen Luxus-Jewelry-Brands so ein bisschen außen vor gelassen worden sind und er sie halt mit offenen Armen empfangen hat und sich dementsprechend halt die Beziehung mit Kanye, Virgil, Biz Markie, Notorious B.I.G. etc. aufgebaut hat. Mhm. Und das fanden wir eine tolle, authentische Geschichte. Und die wollten wir über diese Kollektion erzählen.
Ja.
Ja, und deshalb, ja, wir reden immer gerne davon, Story is a product and a product is a story. Ja, und also das muss halt für uns stimmen, weil das ist natürlich auch irgendwie die Edge, die wir in diesen Markt jetzt mit reinbringen können. Wir kommen als Storyteller auch in diesen Markt rein und deshalb, es geht immer letztendlich, was ist ja die Geschichte dahinter?
Ja. Und das, ich meine, Story und sowas ist ja, das Problem ist ja auch, dass das ist ja so Buzzword-Bingo, auch irgendwie viel natürlich Authentizität und all das. Aber ich muss sagen, ich kaufe dir schon auch ab, dass sich das tatsächlich auch fasziniert, weil ich meine, du kommst halt da auch her
ja.
und hast halt mit den großen Jungs auf einmal und den alten Helden irgendwie zusammenspielen zu dürfen, ist natürlich schon einfach auch dann
ziemlich lustig. Also ist wirklich der Wahnsinn. Und das Schöne ist natürlich auch, dass wir, du musst dir vorstellen, als in Anführungszeichen reiner Publisher noch vor x Jahren, läufst du halt dann in Meetings mit Partnern rein, ja, und dann holst du dein Media Deck raus und erzählst dir, wie viele Follower du auf Instagram hast und tagst dir eine tolle Modestrecke, die du geschossen hast. Und jetzt können wir in ein Meeting reinlaufen und wir reden eigentlich nur über uns selbst. Also, weißt du, also wir sitzen dann im Meeting und zeigen ihnen dann hier, das war unsere Not in Paris-Initiative und das war unsere Vilebrequin-Kollektion und das ist unser Store am Zürcher Flughafen und das ist unsere High Art, Art Basel Miami-Initiative und. Und du merkst, wie bei dem Gegenüber, was fängt auf einmal, fangen die Rädchen an zu laufen und daraus entstehen eigentlich diese wunderschönen neuen Partnerschaften, die wir heute machen dürfen, die weit über Media, weit über ein bisschen Storytelling, weit über Modestrecke hinausgehen, sondern dass wir auch da jetzt auf Augenhöhe mit diesen Menschen am Tisch sitzen und entscheiden, wo die Reise denn überhaupt hingeht.
Mhm.
Ja, und wir das heute jetzt natürlich auch über Daten und Insights und andere Themen füttern können und wir es wirklich backen können, weil es gab natürlich auch diese Zeit, wo so, ja, die meisten haben schon verstanden, dass es ganz cool ist, was wir hier machen, beziehungsweise dass die Welt, in der wir uns hier bewegen, dass es ganz cool ist. Aber was der Impact wirklich ist, das war ja lange so ein bisschen unklar. Und wie gesagt, und das konnten wir jetzt natürlich über die letzten Jahre auch über unser Insights- und Data-Team und über unsere White Paper- und Thought-Leadership-Geschichten also wirklich nochmal viel stärker herausarbeiten.
Da kommt der BWLer wieder durch dann.
Ja, und wie gesagt, und das macht dann natürlich auch unfassbar Spaß, ja, weil du auf einmal wirklich zeigen kannst, schwarz auf weiß, wie dieser Konsument tickt, wie der Impact von dem Konsumenten ist auf den Rest vom Markt. Und dann wirst du natürlich auch ernst genommen. Und dann kannst du wiederum natürlich die Verbindung machen zu den Sachen, die wirklich Spaß machen und cool sind und was cooles Talent, coole Produktpartnerschaften und Kollaboration, coole Kuration und.
Aber du willst die Stories erzählen von Jacob & Co. und so weiter und so fort. Und ich weiß, die eigenen Geschichten sind immer ein bisschen dröge, weil man sie hat sie ja erlebt, deswegen sind sie nicht so spannend. Aber für mich ist es spannend. Deswegen würde ich jetzt gerne auch nochmal ein bisschen zurückgehen und eigentlich sehr weit zurückgehen. Und ich finde nämlich, der nächste Knackpunkt von zuerst hast du den Blogspot gemacht, aber der nächste Knackpunkt ist, wann hast du irgendwann gesagt, ich muss jetzt irgendwie einstellen?
Ja, das kam, es gab so zwei ganz bestimmte Momente, würde ich sagen, also was das angeht. Und zwar in den ersten Jahren habe ich mir dann so ein relativ loses Contributor-Network aufgebaut. Da saßen dann so ein, zwei in Amerika, einer in London, etc. etc. Es waren vielleicht so fünf, sechs Leute dann über die Jahre hinweg. Die ersten zwei, drei Jahre habe ich komplett alleine, alles. Und dann habe ich ja 2007, weil auch damals, weil ich der Clash, also der mich auch so interessiert hat, war damals ja American und Japanese Streetwear, Sneaker-Kultur und aber auch Luxus. Weil man so ein europäisches Modeverständnis kommt ja schon sehr stark aus der Richtung Luxus.
Mhm.
Und das war eigentlich das Besondere an High Snobiety gewissermaßen. Aber lustigerweise habe ich trotzdem nicht gedacht, dass der Markt dafür wirklich bereit ist und habe dann damals ja noch einen zweiten Blog angefangen unter dem Namen selectism.com.
Ah, okay.
Und der ging voll auf Luxus ein. Ja. So, das war Anfang 2007. Das heißt, ich habe dann zwei Blogs geschrieben. So, ja. Und,
aber klar, du hattest ja noch nicht genug zu tun.
Genau, ganz genau. Es war ja langweilig. So, und da habe ich aber natürlich auch relativ schnell gemerkt, okay, woher soll ich die Zeit hier überhaupt nehmen? Ja? Und habe dann damals jemanden reingeholt, der dann Selectism praktisch übernommen hat.
Gibt es Selectism?
Nee, Selectism gibt es nicht mehr. Das haben wir dann, weil was ja dann tatsächlich passiert ist.
Das ist zusammengekommen.
Das ist zusammengekommen, ja. Weil die Märkte sind so stark zusammengekommen und wir haben irgendwann gemerkt, wir sitzen ja eigentlich nur und diskutieren, auf welche Seite das jetzt drauf geht. Und dann war so, okay, das macht keinen Sinn mehr. Ja, und dann haben wir letztendlich Selectism in High Snobiety gefoldet. Aber Selectism war auch eine Zeit lang ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Also wir hatten dann irgendwann 30.000, 40.000 Besucher am Tag auf Selectism und es war so eine Mischung aus eher traditionellerem Luxus und dann aber auch so ein bisschen so dieses New York Menswear-Ding. Also so, es waren so die Jahre 2008 bis 2012, wo wirklich so diese New Yorker Menswear-Szene so richtig an Fahrt gewonnen hat. Und Lederschuhe und Red Wing Boots und da, so Americana hat da so ein bisschen mit reingespielt, war auch echt cool. Aber wie gesagt, irgendwann hat eigentlich diese Auseinanderhaltung dieser Themen hat eigentlich keinen Sinn mehr gemacht. Ja, und dann haben wir das zusammengeführt. Aber so ging es im Endeffekt im ersten Schritt los, dass ich überhaupt mal Leute reingeholt habe. Und dann bin ich ja 2009 nach Berlin gekommen. Ich saß in Berlin bis 2012 immer noch alleine. Also nicht eine einzige Person. Sondern wie gesagt, immer noch so dieses Contributor-Setup. Ja.
Die hast du so auf Freelancer-Basis bezahlt dann?
Genau, okay. Ganz genau. Ja, die habe ich auf Freelancer-Basis bezahlt.
Und damals ging es aber nur um Inhalte. Also du warst ein reiner Blog im Prinzip.
Ganz genau, ja? Ganz okay. Genau. Ja, wir haben letztendlich das Blog-Format missbraucht, um ein digitales Magazin zu
publishen. Ja.
Also
klar.
Also das war's.
Ja, das ist ja auch, das ist ja ineinander verschwommen.
Ganz genau. Sagen.
Blog ist halt ein Magazin geworden.
Ganz genau.
Heute gibt es ja keine Blogs mehr.
Genau. Ganz genau.
Ja, da sind ja Magazine raus geworden. Ja.
Und genau, das war eigentlich so, wie gesagt, die ersten, ich meine, 7 Jahre, muss man sagen, ja, gab es eigentlich nie so wirklich Festangestellte außer mir.
Hattest du überhaupt noch Zeit für irgendwas Redaktionelles? Weil ich meine, du hast dich wahrscheinlich wahnsinnig viel mit Advertising auch beschäftigen müssen.
Nein, weil wir haben 2008 sind wir in eine Partnerschaft eingegangen, damals mit Complex. Die haben so ein Complex Media Network gehabt. Und die haben letztendlich unsere Reichweite vermarktet. Und wir mussten nur Inhalte machen.
Aber ist Complex nicht eigentlich ein absolut direkter Konkurrent?
Complex selbst ja. Damals war es natürlich so ein bisschen David-Goliath-Situation. Mhm. Also okay. Viel größer, viel mehr. Du musst dir vorstellen, ich alleine in Genf in meinem Schlafanzug, in meinem Schlafzimmer am Schreibtisch.
Mhm. War es wenigstens ein Gucci-Schlafanzug?
Oder? Nee. Und Complex New York, Mark Echo, bla 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 bla. Weißt du, also es war, ganz ehrlich, da ging es mir gar nicht. Also ja, Complex und High Snobiety waren direkte Konkurrenten, aber ja, es gab dann, wie gesagt, dieses Complex Media Network, da waren 70, 80 Seiten drin, sehr fokussiert auf Culture und auf Mode und also waren so Musik, Hip-Hop,
das war alles so Fashion. Wie du und deine auch ähnliche Reichweite dann oder wie das war so was
genau,
die anderen
aber,
so
waren. Genau, aber mal 70 und damit sind sie dann halt zu den Marken. Ja. Ah, Levi's, Nike, okay. dann. Und das hat 2 Jahre, 3 Jahre ganz gut geklappt. Und dann hat es aber keinen Sinn mehr gemacht, weil wir haben von den richtigen Deals, die für uns richtig waren, zu wenig bekommen und gleichzeitig zu viele von den falschen. Also dann irgendwie der Big Mac als Wallpaper auf der Seite, also wo ich dann morgens aufgewacht bin und Sachen gesehen habe und dachte, ey, das geht gar nicht. Und dann
also
aber,
ihr habt keine Entscheidung gehabt, was da eingespielt wird? Oder
sieht das ja, du, also wenn es dann, genau, es gab schon Guardrails und wie gesagt, wenn es irgendwie gar nicht ging, dann habe ich denen Bescheid gesagt und dann wurde es runtergenommen. Mhm. Aber genau, wir wurden jetzt nicht vorher gefragt,
okay. Sagen
wir es mal so. Ja. Und dann kam natürlich auch diese Phase 2011, 12, hat der Markt dann stark umgeschwenkt auf Branded Content. Mhm. weil Social Media eine viel größere Rolle gespielt hat. Und das hat natürlich dann mit diesem Repräsentanten-Setup mit Complex überhaupt nicht mehr funktioniert, weil auf einmal mussten wir ja dann immer mit am Tisch sitzen.
Ja.
Und das, genau, da ging es dann halt schief und da dann haben wir uns letztendlich entschieden, 2012, okay, wir gehen jetzt raus aus der Complex-Partnerschaft, holen AdSales wirklich in-house und schaffen es dann hoffentlich innerhalb von 6 bis 12 Monaten wieder bei dem Umsatz zu sein, den wir vorher mit Complex hatten. Weil, wie gesagt, also
und
wir hatten ja keine Kundenkontakte.
Hat es so lange gedauert dann? Oder ging es schneller?
Es war in der Sekunde, wo wir bei Complex raus waren, ging es nur noch steiler hoch.
Ja. Ja,
es war wirklich verrückt. Es war total verrückt.
Aber hast du gleich ein Team dahingesetzt dann und gesagt, irgendwie vier Leute, ihr kümmert euch jetzt darum? Oder
nein, also das, und das, da kommen wir jetzt wieder zu deiner Frage, irgendwie Team aufbauen, Leute einstellen. Das war der Moment in Berlin, wo ich dann die erste Person in Berlin reingeholt habe, aber es ist ganz rudimentär und habe einfach gesagt, okay, pass mal auf, du erstellst jetzt mal eine Rate-Card, was kostet ein Post bei uns, was kostet ein Lookbook bei uns, was kostet ein so und so bei uns. Und so haben wir dann ganz langsam dieses Brand-Partnership-Geschäft aufgebaut und das ist dann wirklich super, super schnell gewachsen. Also das war, die Wahrheit ist, rückblickend haben wir zu spät unser AdSales-Geschäft in die Hand genommen. Es war ein Fehler.
Aber muss man sagen, verständlicher Fehler, weil ich meine, wem würde das nicht passieren? Ich
mein, ja.
Du musst die Umsicht musst du erstmal haben und dann musst du auch die Eier haben, da dann zu
ja,
sagen,
und das
hey,
war,
ich krieg hier, das Geld läuft einfach rein.
Genau.
Und jetzt soll ich mich selber drum kümmern.
Genau. Das war auch auf jeden Fall scary. Also da gab es auch so 1-2 Monate, weil dann, genau, wo Complex dann so ein bisschen später bezahlt hat, als so die letzten Sachen.
Als schon klar war, dass ihr dann gebraucht
genau, steht? Genau, okay. Ganz genau. Und ja. Da gab es ein paar Monate, die waren, also jetzt rückblickend, waren schon echt knapp.
Waren
ein bisschen knappe Kisten. aber du weißt ja, wie es dann ist. Was, wenn in den Situationen kommt, hast du ja manchmal die besten Ideen. Ja? Und dann haben wir angefangen und haben neue Ad-Formate eingeführt und es lief alles dann super.
Also, wie war denn das? Weil ich meine, hast du dir das alles so ein bisschen abschauen können von Complex und so? Oder hast du schon irgendwie mitbekommen? Weil ich meine, dann hast du gesagt, okay, wir machen jetzt Ads selber, ja. Aber wie du das dann tatsächlich gestaltest und präsentierst und wie du es bepreist, das ist ja sowas, was man sich wahrscheinlich zu einem gewissen Grad auch aus dem Arsch ziehen muss irgendwie, oder?
Ja, ich meine, gut, wir wussten ja schon, was diese Banner kosten und. Also so ganz hinterm Wald standen wir dann ja doch nicht. Aber klar, ja, also wir mussten das letztendlich von Scratch aufbauen. Ne? Wir wussten nicht, was ein Ad-Server ist. Ne? Mhm. Also es war alles out of nowhere. Und mit der Entscheidung, ja, weil das war auch so eine Phase, um ehrlich zu sein, ich war so ein bisschen gelangweilt zu der Zeit, weil ich immer noch 70% meiner Zeit im Bereich Content verbracht habe. Also habe wirklich noch viel Content selbst geschrieben, Bilder geeditet, also wirklich alles so komplett Blogposts geschrieben. Und mir hat so ein bisschen die Vision gefehlt für so eine kurze Zeit damals, weil ich habe mir irgendwie gedacht so, okay, und was mache ich jetzt in 5 Jahren? Schreiben wir dann doppelt so viele Posts und haben doppelt so viel Traffic und das kann es ja irgendwie nicht sein. Hm. Und eigentlich aus dieser Zeit, die so ein bisschen negativ eigentlich war, da gab es jetzt zu keinem Zeitpunkt den Gedanken aufzuhören oder sonst irgendwas zu machen, aber es war irgendwie so ein bisschen.
Es muss was passieren.
Es war Autopilot. Mhm. Ich war in so einer Autopilotphase damals für so ein Jahr und habe einfach gemerkt, also so macht es mir keinen Spaß mehr. Und aus der Phase kam mir dann raus, mit dieser Entscheidung aus dem Ad-Network rauszugehen und auch anzufangen, Leute einzustellen.
Sag noch, welches Jahr war das?
2011? 11, 12.
War der Instagram schon ein Ding?
Also ganz früh.
Ganz früh. Ja, aber relativ Facebook hat es noch nicht gekauft und so. Das
doch, doch. Ja. Also Facebook war huge. Also Facebook
war das Ding
allgegenwärtig, war so das Ding. Und Instagram war noch früh, aber schon präsent und schon ganz cool unterwegs, glaube ich.
Aber war das für euch dann auch, hattet ihr da dann einen Account und lief
sofort.
Das schon richtig?
Ja, instant. Also wir waren
und hast du,
sofort drauf.
Also ich meine, es ist vielleicht super schwer, sich da zu erinnern, aber hast du ungefähr eine Ahnung, was für was für Größenordnung das da von Followerzahlen damals waren, weil das war ja eine andere Welt auch noch.
Ja, absolut. Also wir hatten relativ schnell, glaube ich, so 200.000, 300.000, 400.000 Follower. Wow. Irgendwie sowas.
Wie viel habt ihr jetzt?
Also wir haben jetzt wir haben ja mehrere Accounts. Wir haben auf dem Hauptaccount, glaube ich, 4,3 Millionen.
4,3 Millionen.
Und dann haben wir, insgesamt haben wir, glaube ich, 6 oder 7 Millionen. Also wir haben noch unser Sneaker-Account hat 1 Million Follower und dann gibt es noch so ein paar Design-Account und.
Ja.
Genau, das Hauptaccount hat 4,3. Ja, das war, wie du sagst, war eine ganz andere Zeit. Ne? Mhm. Es war wirklich, du konntest ja keine Follower kaufen, du konntest keine Werbung machen, sondern es war wirklich echte Community.
War das nicht gerade die Zeit, wo man sie kaufen konnte? Ich dachte, es gab
auf Facebook ging das schon, aber auf Instagram nicht.
Und dann ging es auf Instagram ein paar Jahre.
Genauso wie auf Facebook. Auf Facebook hatten wir ja auch so 2008, 2009, also ein paar hunderttausend Follower, aber echtes Following. Mhm. Ne? Und dann gingen die ganzen Tricks los und Advertising los und Infeed und das und das und das. Ja, und dann war es halt nur noch so ein komisches Wettrennen und
ist Facebook für euch heute noch ein Thema oder ist es komplett tot?
Also es ist nicht sehr relevant, muss man sagen, ja.
Okay. Also könntet ihr es eigentlich, also ist es soweit, dass lohnt es sich noch dafür, noch die Arbeit zu investieren?
Das macht für gewisse Kampagnen macht es noch Sinn. Es gibt einfach wenig Reaktionen auf der Plattform.
Ja, ja, ja der Podcast läuft jetzt seit November 20. Und auf Instagram ist gut gewachsen für so einen Nischen-Podcast, muss man natürlich sagen, aber gut gewachsen. Auf Facebook ist absolut nichts passiert.
Ja.
Und ich sehe auch, ich meine, meine Zuhörer sind
bei halt uns ist auch absoluter Stillstand.
Ja, also ich meine, ich habe auf Facebook, lass es 200 Follower sein oder sowas auf dem Account.
Ja,
es ist wild. Ja. Es ist wirklich,
also ja, und ich meine, Instagram, ich meine, das brauche ich ja nicht sagen, dass bei uns, also so die Standardsituation ist, you work at Highest Nobody, I know that IG feed. So, also ich kenne eher unser Instagram-Account als unsere Webseite.
Ja, aber natürlich.
Und ich denke mir immer so, Alter, 17 Jahre machen wir diese scheiß Webseite und die kennen sie noch nicht mal. Ja?
Ja, ja.
Riesenaufwand, wie viele Leute da jeden Tag tollen Content für diese Webseite erstellen und alle kennen nur den Instagram-Feed, aber
halt
du.
Es ist halt das ganz Medium normal. Hat sich geändert, die Zeit, wie sie konsumiert wird, hat sich halt wahnsinnig geändert. Und ich meine, du merkst es ja wahrscheinlich selber auch, mir geht es auch so, dass auf eine Website zu gehen, ist zu viel Arbeit.
Ja. Also ich meine, da ist... Also ich mache es nur in ganz, ganz seltenen
Fällen. Genau, es gibt vielleicht zwei Websites, wo ich noch drauf schaue und da habe ich dann meistens eine App für. Dann
genau,
schon irgendwie.
Genau.
Ja. Habt ihr eine Highest Nobody App?
Tatsächlich nein. Wir sind gerade dran, also die sollte jetzt in den nächsten 3-4 Monaten rauskommen.
Okay.
Ja, wir sind, also früher, also... Kannst dir vorstellen, das Thema ist gefühlt alle 2 Jahre auf dem Tisch bei uns. Machen wir jetzt endlich die App oder nicht? Und wir kamen dann immer so ein bisschen zu dem Schluss, also wenn sie jetzt in Anführungszeichen nur das kann, was die Webseite kann, dann lohnt sich es irgendwie nicht so. Aber ja, du hast natürlich recht. Es ist ein in sich geschlossenes Ökosystem und in dem musst du natürlich einfach präsent sein.
Ja, ich glaube auch bei mir ist, ich kann dir sagen, die einzige Website, die ich anschaue, ist Houdinki quasi. Ja. Und dafür habe ich eben die App.
Genau.
Und ich nutze die aber auch wie die Website. Nur, also ich schaue nicht in den Shop-Teil rein oder irgendwas, sondern nur das. Und ich glaube, der
Punkt. Aber sie ist halt auf deinem Homescreen.
Genau das. Ich glaube, der Punkt ist halt einfach, da ist halt einfach dieses Icon ist da drauf und ich muss nicht erst in den Browser reingehen.
Absolut.
Und
dann irgendwie eintippen. Ja, merkst du bei mir selbst auch.
Ja, da merkt man, wie unermesslich faul wir geworden sind.
Ja, ist krass. Aber deshalb, genau, wir sind jetzt am App-Thema dran, was natürlich jetzt auch in Verbindung mit unserem E-Commerce und Eigenmarke nochmal ganz anders Sinn macht. Ne? Mhm. Also weil wir da wirklich dann aus dem Vollen schöpfen können und wirklich ein tolles, super integriertes Content- und Commerce-Environment darstellen können. Deshalb jetzt brauchen wir gar nicht drüber reden, dass es sinnvoll ist, aber hätte wahrscheinlich vorher auch schon Sinn gemacht.
Ja. Mhm. Also ich brauche keine Zahlen oder sowas, ja. Aber was mich ja schon mal interessieren würde, ist, ich meine, ihr arbeitet halt mit High Luxury, ja. Und es gibt wahrscheinlich nichts, was so perverse Margen schreibt wie so ein Louis Vuitton oder sowas. Das heißt, ich nehme an, dass man, wenn man so ein Thema behandelt, schon auch mehr verdient, als wenn man andere Themen behandelt, oder? Meinst du, ihr verdient besser als was sich auf Autos spezialisiert, zum Beispiel?
Du, das ist eine gute Frage. Also ich glaube. Also ich glaube, erstmal die Margen unserer Kunden haben relativ wenig damit zu, also aber relativ ihr, wenig mit unserem Verdienst
ja, werden zu tun. Werden da die Werbebudgets nicht größer oder die nee, Preise, die aufgerufen
nee, werden? Nee, nee, nee. Also werden, grundsätzlich zum Beispiel im Automobilmarkt viel größere Budgets als aber, jetzt im Modemarkt.
Ich hätte jetzt gedacht, die Augenpaare werden teurer quasi am Ende. Also die Besucher, die ihr genau. mitbringt, dafür könnt ihr mehr aufrufen als in einem anderen.
Genau, Markt. Das stimmt auch. Ja, ja, das stimmt auch. Aber dafür bedienen wir natürlich auch eine Nische, kleine die gewissermaßen ja. endlich ist. Ja, mhm. Also deshalb
endlich, aber ständig neu produziert.
Genau.
Die ja. wachsen ja nach.
Ja, genau, das stimmt. Ja. Nee, deshalb, also wie gesagt, ich glaube, wir können es nicht beschweren, mhm. aber ich glaube, wenn du eine Art heißen bei die Produkte jetzt für den Automobilbereich bauen würdest, dann wird es wahrscheinlich auch ganz gut klappen und wird es wahrscheinlich ähnlich verdienen. Also
ich ja, ich meine, gibt es ja so Petrolicious oder irgend sowas.
Genau, ja, da fehlt natürlich meistens Scale dann einfach. Ne? Ja. Beziehungsweise Petrolicious, die sind ja ziemlich groß auf YouTube, ne?
Ja, ziemlich da, glaube ich. Ja, ja. Ich habe da auch, das ja. ist nicht mein,
ist auch super mein, Content,
mein Bereich, ja. aber so in etwa. Wie ist es, ich meine, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, dass du den Job auch ziemlich gerne machst einfach, ja, und jetzt nicht absolut. Wirklich drüber nachdenkst, da ja. irgendwie dich
abzusetzen. Ja, also, weil das, ich konnte mir ja wirklich gewissermaßen Träume erfüllen, ja, Träume in Bezug auf, mit was für Marken ich arbeiten darf, Träume in Bezug auf, was für Produkte wir bearbeiten dürfen oder wo wir mitarbeiten dürfen, ich habe mit ganz vielen tollen Menschen zu tun, also sowohl intern hier bei mir in der Firma, die hoffentlich auch mit ihre Träume verwirklichen können. Also das wäre zumindest mein Wunsch. Aber auch natürlich außerhalb mit tollen Designern, mit tollen Kreativen, die wir da andauernd treffen dürfen, sei es für das Publishing oder als Partner, wenn wir ein Produkt machen oder auch auf Kundenseite. Das ist natürlich toll und gerade jetzt, weil wir jetzt an so einem Punkt sind, wo wir natürlich nochmal ganz anders ernst genommen werden, als es noch vor 5 oder 10 Jahren war. Und weil wir, wie gesagt, jetzt halt so ein bisschen gesetzt sind als Partner bei vielen. Ja, und wir nicht mehr so der, irgendwie die Neuen sind, die sich erstmal beweisen müssen, erstmal das machen. Sondern wir sind jetzt halt so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Platzhirsche bei vielen Themen.
Ist natürlich eine schöne Position.
Das ist eine schöne Position. Das
kann man jetzt auch erstmal genießen dann eine Weile.
Ja, also wir, bei uns, also was wir andauernd haben, dass wir irgendwie bei Kunden reinkommen, die Kunden dann sagen, ja, wir wollten ja vorher, wollten wir uns nicht melden, aber jetzt haben wir endlich mal was, was cool genug ist, was wir mit euch machen können. Mhm. Ja, ist natürlich so, also echt eine ganz coole Situation.
Ihr seid auf jeden Fall auch so Big Player, dass ich es bei euch nicht geschafft habe, am Frontdesk vorbeizukommen. Ich habe ein paar Mal bei euch irgendwie an irgendwelche E-Mail-Adressen geschrieben und so. Letzten Endes hat es erst geklappt, als ich dir auf deinem Instagram-Account dann geschrieben habe. Da hast du innerhalb von 5 Minuten eine Antwort.
Ja. Ich bin meistens schnell, ja.
Lustig. Aber ja, weswegen ich frage ist, also ich meine, wir sind ja im gleichen Alter, ja. Und ich meine, mir war zum Beispiel klar, ich habe immer Webdesign gemacht und sowas, und freiberuflich sehr lange. Und mir war irgendwie klar, dass ich das mit 50 nicht mehr machen brauche, ja, weil ich halt einfach rausfall aus dem Zeitgeschehen irgendwie zu einem gewissen Grad. Jetzt bist du natürlich in einer anderen Position. Aber alle, oder das ganze Feld, das ist jetzt von außen betrachtet, als der Vollamateur hier, ja. Aber von außen betrachtet würde ich ja schon sagen, dass so die Big Player jetzt alle ziemlich genauso in unserem Alter sind. Ob es jetzt Virgil war, der zwar nicht gestorben ist, aber in unserem Alter war im Prinzip, oder Demna oder so, die sind ja alle so zwischen 30 und 45 oder sowas wahrscheinlich. Und meinst du, das ist so eine Generation, die das jetzt die nächsten 30 Jahre mitprägt? Oder meinst du, die werden ständig von unten durchgefüttert wieder und die werden wieder ersetzt? Weil ich meine, es gab ja früher, ich meine so Versace und sowas, die sind ja alt geworden mehr. Ich meine,
genau.
Versace jetzt nicht unbedingt, aber du weißt, worauf ich raus will.
Ja, du, ist eine gute Frage. Ich meine, es dauert natürlich einfach eine gewisse Zeit, bis du an gewisse Positionen rankommst, auch also im Bereich Design. Und was du siehst ja jetzt, genau, bei Virgil haben wir es gesehen, mit einem Matthew Williams, bei Givenchy, mit einem Kim Jones, bei Dior. Das ist ja alles so eine mehr oder weniger eine Generation, die jetzt auf einmal diese Schlüsselpositionen haben bei den ganz Großen. Ja, und die Wahrheit ist natürlich auch, dass auch wir, also wir haben über Virgil zum Beispiel das erste Mal 2007 geschrieben. Mhm. Ja, und dann ist der 10 Jahre später Kreativdirektor geworden von Louis Vuitton. Und die ganze Welt hat aufgeschrien, so, wo kommt der gerade her? Ne? Also das war die verrückte Situation. Und wir waren so, wo kommt der gerade her? Der macht seit 10 Jahren sein Ding hier, Leute.
Ja. Ich bin so um 2000 rum, bin ich immer auf einem Forum rumgehangen. Das hieß Yay Hooray. Da ging es um Design und Web und so. Und da war einer der aktivsten Leute war No Pattern.
Ah ja.
Chuck Anderson. Der hat ja wiederum mit Virgil zusammen
The Brilliance gemacht.
Genau, The Brilliance gemacht und so. Und das fand ich halt auch interessant, das zu sehen, weil dann auf einmal sieht man halt, ja, diese Leute kommen halt auch eben nicht einfach, ich meine, die kommen aus der Versenkung schon, aber ich meine, die haben halt in der Versenkung halt
Sachen gemacht. Ja, Chuck, mit Chuck war ich damals auch immer im Austausch. Lustigerweise auch, weil er hat damals dann von Lupe Fiasco das Albumcover gemacht.
Ja, genau, genau. Das war da auch, also ich bin selten stolz, aber in meinem jugendlichen Leichtsinn war ich tatsächlich stolz auf diesen Kerl, den ich über dieses Forum kenne, der das geschafft hat. Das
war schon toll. Und auf dem Album, das war für mich auch ein Schlüsselmoment, hat Lupe nämlich uns im Outro genannt.
Wirklich?
Ja, das war so der absolute Ritterschlag damals. Aha. Ich weiß, war auch 2007 wahrscheinlich irgendwie sowas.
Wirklich? War das so spät? Das war eben das
mit dem Neon.
Genau, mit dem Chuck-Style, mit seinem Style halt.
Ja, genau.
Ich hätte es früher gesteckt, aber ja crazy.
Ja. Ja, es war cool, muss man schon sagen.
Aha.
Ja, genau, aber wie gesagt, deshalb, man muss jetzt mal schauen. Also ich glaube, das Schöne ist ja genau, dass eigentlich die Generation, mit der High Snobiety groß geworden ist, die sind jetzt natürlich weltweit überall auf einmal in wichtigen Positionen. Mhm. Also wie ich damals in 2005 angefangen habe, haben die angefangen als Assistant Brand Manager, als Assistant Designer, als und. Ja, und du weißt ja, wie es ist. Im Endeffekt, natürlich geht es auch in dem Geschäft, geht es super stark um Netzwerk. Und das Netzwerk gibt's jetzt einfach, wir haben über ihre ersten T-Shirts geschrieben und über die Marken, die sie vielleicht vorher selbst gemacht haben. Und jetzt auf einmal haben sie natürlich viel wichtigere Positionen. Wir sind ein bisschen wichtiger geworden auch. Ne, und wie es dann halt so ist. Und dann arbeitest du natürlich immer noch zusammen. Und so, ja, ist eigentlich alles, was jetzt in dem Markt passiert, wird zum Großteil von Menschen gemacht, die ich schon seit 10, 15 Jahren kenne und wir haben uns vor 10, 15 Jahren schon irgendwie unterstützt oder kleine Sachen zusammen gemacht. Und genau, und jetzt muss man mal schauen. Ich glaube schon, dass weiterhin viel Talent nachkommen wird, aber ich glaube trotzdem auch, dass ein Kim Jones und ein Matthew Williams und das, also they're not gonna go anywhere. Also
ich finde es auch schön, wenn das so eine Dynastie jetzt wäre, die jetzt da irgendwie mal noch, oder ist eigentlich keine Dynastie, aber du weißt, was ich meine, dass so eine Generation ist, die jetzt tatsächlich halt auch mal, weil es ja auch so ein Gedankenwechsel irgendwie zwischen eben so diesen klassischen, ich finde, Balenciaga war ja so ein Beispiel auch, das haben ja die Omis getragen halt und dann ist es halt komplett gekippt und so, ja. Und ich meine, davor waren aber auch, die hatten ja auch ihre Leute, ich meine, wie lange war Karl Lagerfeld bei Chanel? Wie lange war der da? Auch 20, 30 Jahre wahrscheinlich.
Vielleicht länger sogar.
Ja.
40, glaube ich, ja.
Und ich fände das irgendwie witzig, wenn man jetzt so gesehen hätte, dass jetzt innerhalb von einer Dekade so dieser Umbruch kam, irgendwo, wo überall, wie du sagst, in diese Schlüsselposition eine neue Generation gesetzt wurde. Und die jetzt tatsächlich auch die nächsten 30 Jahre dann halt irgendwie formt, bevor das dann wieder passiert. Fände ich irgendwie witzig.
Ja, cool, stimmt.
Das so jetzt mal dann so beobachten zu können. Du verlagerst dich jetzt immer mehr auf die Klamotten, wie wir eben schon gesagt haben, auch und so, also auf die eigenen Sachen auch.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ganze Kreativstudio und Consultancy-Geschäft, das verliert jetzt nicht an Fokus, sagen wir es mal so. Aber unser E-Commerce und Brand-Geschäft ist natürlich so ein bisschen wie ein Startup innerhalb unserer Firma sozusagen. Und wo wir genau große Ziele haben und dementsprechend, ich bin da natürlich viel dabei, weil es halt die Marke ist, die ich ja aufgebaut habe, auch über die letzten 16, 17 Jahre. Und dementsprechend, glaube ich, macht es auch Sinn, dass ich da ein bisschen mehr hands-on bin. Und ganz, wie gesagt, das macht natürlich auch einen riesen Spaß. Aber wir haben super, also auch ein tolles Team da sitzen, ein tolles Grafikteam, einen tollen Kreativdirektor. Und es macht echt Bock. Also, weil, wie gesagt, ich bin ja auch kein Modedesigner, sondern bin ja auch tendenziell eher jemand, wenn du mir 5 Sachen zeigst, dann sage ich dir, was das Beste ist. Ja? Aber es muss halt jemand erstmal die 5 Sachen machen, sozusagen. Und das klappt super gut und super kollaborativ. Also wirklich eine starke kleine Unit, die an dem Thema arbeitet und das macht echt Spaß. Und wir sind halt alle so auf so einem Weg, uns gewissermaßen selbst zu finden. Ja, was heißt es? Wie sieht die Marke High Snobiety in Form von Kleidung aus? Ja, weil es ist ja, ist ja nicht, okay, Ronnie Feek und was er Ronnie mag, das ist Kith. So, ja, das ist ja natürlich hier ein bisschen anders. Also, weil wir Heist & Whitey als Marke haben und klar geht es da auch gewissermaßen darum, was ich mag, aber es ist jetzt trotzdem keine direkte Übersetzung der David Fisher Wardrobe letztendlich. Ja,
so. Das ist aber, man muss ja sagen, ihr macht ja schon viel so Basics und so. Also ihr macht viele Sachen, wie wenn ich dich jetzt hier so sehe, die du auch tragen würdest.
Klar.
Wenn du hast auch deinen eigenen Pulli an,
glaube ich. Ja, oder? Klar.
Genau. Representing und so, natürlich. Ja. Sehr gut. Aber, und ich meine auch, wenn du jetzt so Ronnie Feek sagst und so, das sind ja Klamotten, mit denen wir beide uns auch super identifizieren können, weil das ist ja direkt erwachsen oder rausgewachsen aus eigentlich diesen 90er Jahren, wenn man sich das anguckt.
Genau.
Das ist ja die Ästhetik.
Genau.
Teilweise sind es exakt dieselben Silhouetten eigentlich.
Klar.
Ja. Aber mit Heist & Whitey, da geht es ja auch wahnsinnig viel um die Sachen, so um den neuesten Shit und so. Ja. Und ich meine, das sind ja dann viel so diese Balenciaga-Schuhe, die so groß sind, als wären ja. die Luftballons. Hast du da... Dass du dazu eigentlich wirklich noch irgendwie selber so eine richtige Affinität oder ist das für dich mehr so ein Kunstwerk? Ich kann damit gar nichts anfangen. Also das ist, was die Kids tragen. Ja.
Das Lustige ist, ich erwische mich dann oft, wie es mich dann doch irgendwie packt. Mhm. Und dann stehe ich irgendwie im Laden und probiere irgend so Zeug da mal an und denke so, yeah, no way.
Das ja, doesn't work for me.
Definitely no. Also I appreciate it und ich finde es an anderen Menschen geil, aber ich muss natürlich jetzt auch nicht alles mitmachen.
Ja.
Aber du, im Endeffekt, was bei mir dann doch oft passiert, ich mache es dann auf eine andere Art und Weise mit, aber vielleicht nicht ganz so extrem, nicht ganz so. Aber trotzdem merkt man, finde ich, bei sich selbst schon auch, jetzt werden Sachen wieder ein bisschen mehr Oversize, jetzt werden Sachen wieder ein bisschen mehr so. Also weißt du, so nimmt man die Trends ja schon auch mit.
Im Kleinen.
Ganz genau.
Wobei dieses Oversize, auch da muss ich sagen, meine Klamotten sehen einfach nur immer mehr wieder so aus, wie als ich 15 war.
Ja.
Es ist einfach wieder exakt dasselbe.
Ja,
so dieselben Schuhe wieder, die ich anhabe. Und es ist auch ein bisschen wie nach Hause kommen.
Ja.
Ich habe auf einmal wieder, kaufe ich meine Levi's wieder zwei Nummern zu groß und ich fühle mich so wohl wie lange nicht.
Ja, lustig. Ja, voll.
Ja, du, ich weiß, dass du jetzt dann auch noch andere Sachen zu tun hast und ich bin sehr dankbar, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Es hat viel Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, wir machen irgendwann mal einen Teil 2.
Sehr gerne.
Dann kannst du mir auch mal, ich hab dich ein bisschen unterbrochen über den Business-Sachen, weil ich wollte mehr über dich erfahren heute.
Nee,
die Business-Sachen,
cool.
Die hast du immer gut schon erzählt bei OMA oder sonst wo.
Nee, ich bin auch froh, weil, wie du sagst, ich glaube, es gibt so gewisse Fragen, die kriegt man sowieso immer gestellt, deshalb warst du mal ganz schön, über ein paar andere Sachen zu sprechen.
Sehr gut.
Vielen Dank.
Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch 3 Vorschläge für dich. Jemand, mit dem David auch schon zusammengearbeitet hat, ist der momentan wahrscheinlich angesagteste Designer Deutschlands, Mirko Borsche. Wir unterhielten uns in Folge 65 über Graffiti, Marihuana und seine Arbeit mit Marken wie Balenciaga, Rimowa und Supreme. Dann war da auch noch Eike König, der auch immer mal wieder in Davids Instagram-Feed auftaucht. Mit Eike unterhielt ich mich in Folge 57 über seinen Sprung vom Design zur Kunst. Und in Folge 60 sprach ich mit Johannes Höhn, besser bekannt als Pangea, über Sneaker, Skaten und sein Fotografenkollektiv German Romers. Es ist noch nicht im Kasten, aber die Planung gerade ist, dass nächste Woche mal wieder ein richtiger Popstar mit von der Partie ist. Aber wer das ist, das hörst du dann am nächsten Donnerstag. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ans Herz. Auf patreon.com/ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen. Und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Sneak Peek auf den Gast der kommenden Woche. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt's noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mirie, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.